Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Wenn die Assyrer unser Land überfallen und in unsere Burgen eindringen, werden wir 7 Heerführer und 8 fürstliche Männer gegen sie aufstellen. Micha 5, Verse 1 bis 4.
Okay, guten Morgen. Ihr habt von Jonathan, von Joni, die Verse gehört aus dem Propheten Micha. Was beschäftigt gerade viele von uns? Die Sorge um die Entwicklung im Ukraine-Krieg, die Sorge um Inflation, diese Bedrohung aus dem Osten, die Sorge um Heizkosten und Versorgung im Winter. Wenn wir mal von unseren Sorgen etwas weiter rauszoomen und schauen, was weltweit so passiert, dann ist eine Sache, dass der Hunger zurück ist. An vielen Stellen kann man das lesen. Zum Beispiel der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sagte, Stand dieses Jahr, es gibt derzeit weltweit 345 Millionen akut Hungernde. Seit 2000 ist der Hunger weltweit zwar zurückgegangen, doch diese früheren Fortschritte in der Hungerbekämpfung wurden verlangsamt oder sogar umgekehrt. Die Ernährungssicherheit wird in vielerlei Hinsicht bedroht. In einigen Regionen bleibt der Hunger besorgniserregend hoch. Afrika, südlich der Sahara und Südasien sind die Regionen der Welt, in denen das Ausmaß des Hungers am größten ist. Als Ursachen werden genannt Klima, Kriege, Pandemieauswirkungen und auch Regierungsversagen. Ein unscheinbares biblisches Buch aus den sogenannten kleinen Propheten, das Buch Micha, hat uns viel zu sagen zu diesen Themen. Ich lade euch ein, dass wir uns auf eine Reise, eine Zeitreise begeben in das 8. Jahrhundert vor Christus und dass wir gemeinsam die Botschaft von Micha entdecken. Ich habe für euch die Botschaft mal in 3 Abschnitte eingeteilt. Erstens das Problem, zweitens die Lösung und drittens die Revolution. Vielleicht spiegelt manches, ihr könnt vielleicht nicht alles lesen, aber ich sage es nochmal, das Problem, die Lösung und dann die Revolution. Jetzt zu den einzelnen Punkten. Das Problem zur Zeit von Micha waren ungerechte Zustände. Micha kam aus dem Dorf Moreshet. In Micha 1 kann man darüber lesen. Ein kleines Dorf, 20 Kilometer westlich von Jerusalem, von der großen Stadt. In Jerusalem wirkte zur gleichen Zeit wie Micha der große Prophet Jesaja am Hof des Königs. Aber Micha war ein kleiner Prophet, ein unbedeutender, ein einfacher Mann. Wahrscheinlich war er sogar arm. Unbedeutend deswegen, weil anders als sonst in den Prophetenbüchern wird noch nicht mal gesagt, wie sein Vater hieß. Das ist sonst typisch, dass man wenigstens weiß, der gehört zu dem. Hier wird nur gesagt, der kommt aus Moreshet. Aber dieser kleine Prophet hatte trotzdem eine große Auswirkung, denn das, was er sagte, wurde tatsächlich versucht umzusetzen. Unter dem König Hiskia gab es Reformen und manches davon, sagt man, hat Micha beeinflusst. Das ist gleich schon für uns eine Ermutigung, dass das Unbedeutende, das Kleine, das Schwache große Auswirkungen haben kann. Wenn wir also in wenigen Tagen wieder Weihnachten feiern und manche von uns in den Familien mit Menschen, mit Verwandten zusammen sind, die gar nicht an den glauben, um den es an Weihnachten eigentlich geht, kann es uns Mut machen, dass sogar ein kleines Wort, eine kleine Geste mit großer Liebe einen Unterschied machen kann. Wenn wir die Kapitel vor dem Text, den ihr eben gehört habt, anschauen, und wird da auch darüber beschrieben, wie aufgerüstet wird. Militarisierung, das Säbelrasseln, das ist auch etwas, das wir aus unserer Zeit kennen. Im 8. Jahrhundert vor Jesu Geburt befand sich Israel in einer Zeit der Bedrohung aus dem Osten. Die Assyrer waren damals die Weltmacht, ein riesiges Reich, das gewaltsam viele Völker unterwarf und sie rückten immer näher. Und viele Propheten im Alten Testament dachten darüber nach. Jesaja, Micha, aber auch Jona und Nahum. Unter Jona, das ist ja der lustigste von allen, der sollte in die große Stadt Nineveh der Assyrer die Botschaft bringen, dass Gott auch diesem Volk sogar Umkehr möglich macht. Und sie kehrten um und Nineveh wurde gerettet. Aber die Zeit der Gnade endet auch irgendwann. Unter Nahum, 1-2 Generationen später, wurde die Zerstörung von Nineveh angekündigt und das passierte auch. Micha sagte die Zerstörung von Samarien, der Hauptstadt vom Nordreich, voraus und es traf ein. 722 vor Christus eroberte Sargon von Assur diese Stadt und zerstörte sie. Micha sagte auch die Zerstörung von Jerusalem voraus. Und 701 vor Christus griff Sanherib von Assur, das ist jetzt auf Spanisch die ganzen Namen, ne, die Übersetzung, er griff Jerusalem an, aber es konnte nochmal abgewendet werden. Später dann aber, 586 vor Christus, griff Nebukadnezar, der Babylonier, Jerusalem an und tatsächlich eroberte er die Stadt. Ihr könnt das nachschauen in Jeremia 39, in Daniel 1. Ein Vers vor dem Text, den wir gehört haben, heißt es in Micha 4, Vers 14, feindliche Soldaten werden euch einkesseln und dem Herrscher Israels mit dem Stock ins Gesicht schlagen. Und interessant ist, dass in diesen ganzen Kapiteln vorher all diese Bedrohung von Assyrien von Micha gedeutet wird, als eine Strafe Gottes. Gott hat es ihm so gezeigt. Auch in unserem Text hier in Vers 2, indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Dieses Plagen, das wird wie eine Strafe Gottes dargestellt. Und so prangerte Micha als ein einfacher Mann schonungslos an, was schief lag. Das ist jetzt ein Teil, ist nicht so ein angenehmer Teil, weil Micha ist schon sehr krass. Er prangerte an Ungerechtigkeit, Korruption, Bestechungen, Unterdrückung der Armen, das Leben der Reichen in Saus und Braus auf Kosten der Armen, die verdorbene Elite des Volkes, die Könige. Hiskia war da anders, der König Hiskia, aber viele Könige und Priester und sogar die Propheten werden von Micha als korrupt beschrieben. Das Land ist voller Lügen und den Schwachen wird ihr Land geraubt. So wird Micha wie ein Anwalt für die Ausgebeuteten, für die Armen und Schwachen. Hier können wir sehen, dass Gott auf der Seite der Schwachen steht. Wenn du selber dir so vorkommst, wie einer von denen, die ausgebeutet werden, die Schwachen, die Armen, Gott steht an deiner Seite. Bei Micha ist es ein Rundumschlag der Anklage. Das Bild, das er zeichnet, ist sehr düster. Das Buch ist wirklich starker Tobak und die Sprache von Micha aus Moreshet ist viel drastischer als die von Marx aus Trier. Ich frage mich, was Micha uns heute sagen würde, heute, wo ja die Politik und die Wirtschaft viel mehr global vernetzt sind und die Probleme nicht nur in einem Land, sondern weltweit miteinander zusammenhängen. Armut, moderne Sklaverei, Landraub und vieles mehr sind massive Probleme. Auch wenn wir im reichen Westen, in der Überflussgesellschaft, das nicht immer so spüren. Ein bekannter Vers ist dann aus dem Propheten Micha, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Micha 6, Vers 8. Ich habe jetzt das Micha-Buch ständig durchgehört, immer wieder angehört. Das ist großartig, was da alles drinsteckt. Und hier verkündet der Prophet, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ein hoher Anspruch, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Viele, nicht alle unsere Produkte, vielleicht sogar unsere Weihnachtsgeschenke, die wir bequem online bestellen können, sind ja nur deshalb so günstig, weil andere irgendwo in den Minen Afrikas oder in den Fabriken Asiens dafür ausgebeutet werden. Und vieles von den Kritikpunkten Michas könnten wir auch auf unsere Zeit heute übertragen und müssten bekennen, wir hängen da alle irgendwie mit drin. Ich sag's ein bisschen überspitzt, die Adventszeit, eigentlich eine Fastenzeit, ist oft eine Zeit von Laufen, Geschenke kaufen, Glühwein saufen. Also, ich habe nichts gegen Glühwein, ich habe auch gerne Geschenke, aber wenn wir dann am Wesentlichen vorbeilaufen, am Kern von Weihnachten, dann verpassen wir das Wichtigste. Dirk hat es ja auch gesagt. Der Kern ist nicht Konsum, der Kern ist das Kind in der Krippe. Heute werden dann für die verschiedenen Probleme manchmal sehr vorschnelle Lösungen herbeigezogen. Die Politik muss was machen, die Wirtschaft muss es richten. Aber Micha, der Prophet, schaut tiefer. Er schaut, was steht eigentlich hinter der Ungerechtigkeit. Also das soll eine Waage sein. Manche können es sehen, manche nicht. Eine Waage, die schief hängt, diese Ungerechtigkeit. Ne? Aber Micha schaut eben tiefer und deckt auf, dass hinter dem Verhalten eine bestimmte Haltung steht. Er deckt auf, dahinter stehen die Gier und der Götzendienst. Götzendienst und Gier, kommt uns das bekannt vor? Ja, bei Mose in den 10 Geboten rahmen die 10 Gebote das erste und das 10. Gebot ein und die sprechen davon, was verehrst du, was begehrst du? Also hier die 10 Gebote sind eingerahmt von diesem, was verehrst du, was begehrst du? Man könnte auch sagen, wovon erwartest du dir Halt? Und das bestimmt deine Haltung und dann dein Verhalten. Ein altes deutsches Sprichwort sagt, des Menschen Herz ist von Natur aus ein Götzenhaus. Luther hat ungefähr so das formuliert, es ist bekannt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Als wir auf unserer Reise unterwegs waren, kamen wir auch in Länder, wo tatsächlich ganz konkrete, greifbare Götzen angebetet werden. Jetzt könnte man sich darüber stellen und sagen, ah, was machen die denn? Aber durch Gespräche haben wir gemerkt, wie uns dann gesagt wurde, naja, ihr im Westen, ihr habt ja auch Götzen. Eure Götzen sind einfach nur abstrakt. Für euch ist das das Ansehen oder der Erfolg. Es können auch Sachen sein wie ein toller Urlaub oder gutes Essen oder so gute Dinge wie die perfekte Familie, der Top-Job, mein tolles Haus oder meine Freiheit oder die perfekte Ehe, der Traumpartner oder das Wissen oder für die Schüler die Schulnoten. Gute Dinge können zu Götzen werden. Das ist in Micha sehr krass, wie die Götzen dann alle zerstört werden. Sehr krasse Sprache. Götzen kann man dadurch identifizieren, worauf man besonders viel Wert legt. Also wofür gibt man viel Geld aus zum Beispiel? Womit verbringt man unheimlich viel Zeit? Das ist unser modernes Opfern für diese Götter, weil wir etwas davon erwarten. Oder man kann es manchmal auch daran merken, wenn man sich selber ins Herz schaut, wenn mich Dinge besonders stark, übermäßig stark mitnehmen, kann das ein Hinweis sein, dass da irgendwie was ist, was ich zu hoch werte, höher als Gott. Oder wenn mich Dinge so übermäßig stark erfreuen, kann man auch da merken, vielleicht ist das ein Götze, den ich über Gott stelle. Wenn du in dein Herz schaust und ganz ehrlich bist, findest du dort die Gier nach irgendetwas? Findest du in deinem Herz Platz für Gott? Versuchst du vielleicht mit irgendetwas das Loch in deinem Herzen zu füllen, das nur Gott allein füllen kann? Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Punkt, Punkt, Punkt. Du sollst keine anderen Götter haben. Wenn wir uns das hier wie eine Lupe vorstellen, mit der wir dann auf unser Herz schauen, das kommt von Bonhoeffer, dass er sagt, anhand der 10 Gebote kann man sein eigenes Herz anschauen, was da so schief liegt. Ist es bei dir vielleicht dran, eine Kursänderung vorzunehmen, etwas loszulassen, auf etwas zu verzichten oder einer Sache den Platz zu geben, den sie wirklich verdient? Solltest du vielleicht Unrecht begleichen, eine Schuld bekennen? Welche Gier hat dich im Griff? Welche Götzen tummeln sich in deinem Herz und versklaven dich letztlich? Machen dich unfrei, wo Christus uns frei machen kann. Nutze die Chance und sprich doch heute mit Geschwistern. Betet zusammen. Bekennt einander, was schief liegt. Hier male ich nochmal das Loch. Dieses Jesusförmige Loch in unserem Herz, das wir manchmal versuchen, mit irgendwas zu stopfen, aber es kann nur Jesus füllen. Das Bild, das Micha von der Ungerechtigkeit und der dahinterliegenden, darunterliegenden Gier und dem Götzendienst zeichnet, ist sehr finster. Aber dazwischen huschen immer mal helle Hoffnungsschimmer, so wie helle Kometen. Vielleicht hat jemand in der letzten Woche die Gemini-Kometen beobachtet. glaube vom Mittwoch auf Donnerstag oder so, da könnte man die sehen, ne? Wunderschön, ich habe nur ein ganz bisschen sehen können, aber die sind mir wie ein Bild dafür, dass es so finster ist und dann huscht da so was Helles vorbei. Micha hat trotz allem Hoffnung, trotz so einer schwierigen Zeit, in der er lebte, trotz der Angst vor der Bedrohung. Er hat zum Beispiel die Hoffnung auf ein Friedensreich. Wer erinnert sich denn noch an dieses Logo Schwerter zu Pflugscharen? War jemand dabei? So, genau. Ja. Ich habe es euch schon mal hier mitgebracht, dieses krasse Logo. Ne? Steht auch vor der UN sogar. Schwerter zu Pflugscharen aus Micha 4, wo er von dem Friedensreich spricht. In Micha 5 spricht er von dem Friedefürst. Kann man nicht auseinanderreißen, das gehört zusammen. Ne? Solche Hoffnung hat Micha. Er hat aber auch Hoffnung in Micha 7 darauf, dass die Schuld vergeben wird. Für ihn hängen diese Dinge zusammen, die sind nicht getrennt. Micha 7, wo ist solch ein Gott? Gibt es auch ein schönes Lied dazu, ne? Wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wie kann Micha so eine Hoffnung haben? Wir heute wissen, warum. Wenn ihr schaut, Micha 7, Vers 19, er wird die Schuld unter die Füße treten. Christus wurde zertreten für uns, damit uns die Schuld vergeben werden kann. Und dieser hohe Anspruch aus Micha 6, Vers 8, dass man Gottes Wort halten soll, Liebe üben, demütig sein vor seinem Gott. Wer schafft denn das schon? Dieser Anspruch, den hat Jesus erfüllt. Ein Vers vorher heißt es, soll ich etwa meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Soll ich etwa so ein heftiges Opfer bringen? Das Opfer hat Gott gebracht, seinen Erstgeborenen hat er für uns gegeben. Und er hat so gelebt, wie Micha 6, Vers 8 es verlangt, dass wir auch durch das Evangelium so lernen zu leben. Jesus wurde zertreten. Und in Micha 7 wird auch davon gesprochen, wie Micha 7, Vers 8, wenn ich auch da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Ich will des Herrn Zorn tragen. Das hat Christus getan. Hier heißt es, denn ich habe wieder ihn gesündigt, weil da Israel spricht. Aber Christus wurde für uns zur Sünde gemacht, bis er meine Sache führe und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Micha wusste von diesen Dingen noch nicht. In Christus hat es sich erfüllt. So viel zu dem ersten Teil über diese Ungerechtigkeit. Der zweite Teil, ich hoffe, ihr könnt noch, ich habe ja jetzt halbes Jahr viel Zeit, viel Anlauf. Muss ich jetzt alles mal nachholen. Ne? Aber geht jetzt kein halbes Jahr. Ich erzähle euch mal einen Witz, weil dann wacht vielleicht jemand wieder auf. Also momentan mein Lieblingswitz. Das hat auch seinen Grund, ich erzähle nicht einfach nur so einen Witz. Kommt jemand zum Zahnarzt, ein Patient, und beim Zahnarzt wird er untersucht und nachher sagt ihm der Arzt, also, Sie brauchen eine Krone. Da sagt der Patient, endlich versteht mich jemand. Habt ihr auch verstanden? Also diese Krone, okay. Witze haben ja oft eine unerwartete Wende. Und hier ist es auch so. Welche Lösung gibt es für diese unglaublichen Probleme, die Micha malt? Eine unerwartete. Ein Baby in Bethlehem. Hier male ich mal die Krippe. Die strahlt auch ein bisschen, ne? Also die Krippe. Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Aus Bethlehem soll ein mächtiger Herrscher kommen, der die Feinde besiegen wird. Stellt euch das mal vor, in unserer Zeit würde der Krieg immer näher rücken. Und plötzlich steht jemand auf und sagt, habt keine Angst, in Helmsdorf oder in Querwitz oder in Schenitz, da müssen wir hinschauen, kein Problem. Da werden wir doch sagen, nein, Moment mal, wir schauen nach Washington oder nach London oder vielleicht nach Berlin, aber doch nicht zu diesen kleinen Dörfern. Aber so ist das hier bei Micha, der ja auch aus so einem kleinen Dorf kam. Das unscheinbare Bethlehem, der Geburtsort Davids. Hierhin lenkt Micha den Blick. Nochmal für uns der Gedanke. Das Unscheinbare, das Unterschätzte, auch da, wo wir uns manchmal selber unterschätzen, das ist oft Gottes Strategie. Deine 5 Brote und 2 Fische können viele satt machen. Ein kleines Wort, eine kleine Geste mit großer Liebe kann einen entscheidenden Unterschied machen. Rainer und ich waren jetzt die Woche auf einer Tour mit Plätzchen. Könnt ihr euch schon denken, die Plätzchen hatte Frank Damm uns gegeben. Und dann sind wir hier in der Gegend rum beim Autohändler und beim Supermarkt und beim Friseurladen und haben mit so einer kleinen Geste einfach nur Plätzchen verschenkt. So. Interessant, wie verdutzt die Leute reagiert haben. Am besten war die bei der Bäckerei, weil die war jetzt mal andersrum. Ne? Also. Oder dem Hotel mit den 3 Sternen haben wir 3 Sternenplätzchen geschenkt. Ne? Interessant, wie man durch sowas Kleines manchmal was Gutes bewirken kann. Was Kleines. Kleine Babys können ja eine ganze Atmosphäre verändern in einem Raum. Neulich bei unseren Schwiegereltern, bei meinen Schwiegereltern, deinen Eltern, da war einer unserer Neffen, in der Küche lief so rum und nur durch sein Lächeln, dieser kleine Mensch, hat die Atmosphäre so geprägt, so viel Wärme gebracht. Das Baby aus Bethlehem, das soll der neue Herrscher werden. Man erwartete einen starken Herrscher, so wie der Sargon von Assur oder Sanherib oder eben einen neuen König David, der Israel gegen die mächtigen Assyrer verteidigen sollte. Damals bei der Belagerung von Jerusalem spitzte es sich zu. Sanherib von Assur zog mit dem Heer und belagerte die Stadt. Sein Rabschake verhöhnte die Einwohner Jerusalems. Ihr wollt auch in den lebendigen Gott vertrauen. Wir haben schon so viele Götter besiegt. Ihr habt keine Chance. Es schien alles verloren. Die waren ja haushoch überlegen. Aber es kam anders. Jesaja und Hiskia beteten. Ihr Gebet wurde erhört. Und dann kämpfte ein Engel und schlug das assyrische Heer. Israel musste gar nicht kämpfen. Die konnten einfach nur die Beute aufsammeln. Eine unerwartete Wende. Ihr könnt nachlesen, dass in Jesaja 36, 37, 2. Könige 19, 2. Chronik 32 wird häufig berichtet im Alten Testament. Noch viel unerwarteter, eine noch viel größere Wende war die Geburt von Jesus in Bethlehem. In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe kam zu uns. Wir sind nicht mehr verloren. Jesus, Heiland der Welt. So hat das Peter Strauch gedichtet. Was für eine Freude, was für eine Weihnachtsüberraschung. Mögt ihr auch gerne zu überraschen, ihr habt das letztens gemacht und dann das verdutzte Gesicht, die Freude zu sehen, das ist herrlich. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass die Advents- und Weihnachtslieder so voller Freude sind, so wie Freue dich Welt oder macht mal mit, O du? Genau, es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Frieden auch. Oder in Macht hoch die Tür, da heißt es, er ist die rechte, genau, bringt mit sich lauter, ihr seid super da hinten, genau. Das Evangelium ist eine Botschaft der Freude. Es deckt auf, was bei uns schief liegt, aber dann hat es auch so viel Freude. Wir könnten dann passend mit den Ärzten singen, doch dann kam die Wende, unser Leid war zu Ende, hip hip hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Also die besingen die andere Wende von 1990, auch ironisch, aber trotzdem. Jetzt haben wir von den Ärzten und von dem Zahnarzt und ich habe nochmal was für euch von dem großen Arzt. Antonius, ein Ägypter aus dem 3., 4. Jahrhundert, der Vater des Mönchtums, der stieg damals aus der Überflussgesellschaft aus und entschied sich für einen ganz einfachen Lebensstil. Und er schrieb in seinem 3. Brief von der großen Wunde. Und dann auch von dem Arzt. Wir könnten sagen, von dem großen Arzt. Er schreibt das ganz toll. Und der Schöpfer sah, dass ihre Wunde groß geworden war und dass sie die Hilfe eines Arztes brauchen würden. Und Jesus selbst ist ihr Schöpfer und er selbst heilt sie. Jesus ist der große Arzt für unsere große Wunde, für die Sünde. Was für eine Freude, dass Gott selbst, unser Arzt, auf die Welt kam, um uns zu heilen. Wir können und müssen unsere große Wunde nicht selbst heilen. Wir können und müssen unsere innere, jesusförmige Wunde, unser Loch, nicht selbst füllen. Was für eine überraschende Freude, dass Jesus dafür kam. Er löst das Problem unserer Sünde und er stillt unsere Sehnsucht. Noch etwas über die Freude. Also nochmal, wenn ihr mit dabei seid bei der Lösung. Es ist eine überraschende Freude. Na, hier waren das die ungerechten Zustände, hier die überraschende Freude. Im zweiten Punkt. Etwas anderes über die Freude sind die Engel in der Geschichte der Geburt. Jesus befehligt ja über die mächtigen Engelheere. Jochen Klepper dichtete, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Aber noch eine Überraschung, die Freude der Engel. Denn diesmal waren es keine kämpfenden Engel, wie bei der Belagerung von Jerusalem und der Hiskia, sondern singende Engel. Sie verkündeten den Hirten große Freude und sie lobten Gott. Das mächtige Engelsheer sang ein Lied, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wir sollten nicht die Kraft von Lobpreis und Gebet unterschätzen, denn durch den Lobpreis kommen wir in Kontakt, da kommen wir in den Kontakt mit der Realität. Mit der Realität, dass Gott regiert und dass er all unseren Lob verdient. Die ganze Schöpfung lobt ihn. Und wenn wir mitmachen, dann renken sich bei uns die Dinge ein. Manfred Siebald hat gedichtet, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Wie auch immer die Situation ist, höre nicht auf, mit Gott zu sprechen. Höre nicht auf, ihn zu loben, auch wenn sich manche Prozesse sehr lange hinziehen können. Durchs Beten, durchs Loben kommst du in Kontakt mit der Realität, die lautet: Gott regiert. Als dann die Hirten von Bethlehem, angesteckt durch die Freude der Engel, zum Stall kamen, wurde klar, Jesus wurde in eine arme Familie, in einer ärmlichen Situation geboren, nicht in einem Palast. Die Krippe war dann für alle zugänglich, für Reiche und Arme, für Menschen aus der Nähe und für Fremde von weit her, wenn sie sich nicht zu fein waren, sondern sich dazu herabließen, zu dieser einfachen Futterkrippe zu kommen. Maria hatte gesungen: Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Hast du auch Platz für Jesus? Würdest du ihn empfangen, so wie Maria, wie Josef? Wir haben gesungen: Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier? So hat Paul Gerhardt gedichtet. Bist du bereit, deine Armut anzuerkennen, deine Armut vor Gott? Wir sind ja alle Bettler, aber Jesus ist das Brot des Lebens. Bei unserer Tour mit den Plätzchen waren wir auch vor dem Supermarkt und dann ein Mann wollte nicht und ging schon weiter. Dann kam er zurück und sagte: Ah ja, ihr seid doch von der Kirche. Habt ihr auch was an Heiligabend? Da kann man da kommen mit den Enkeln? Ja, klar, können Sie kommen? So, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich nehme doch noch ein Plätzchen. Ich dachte, ihr wärt Bettler. Hat er irgendwie uns, weiß auch nicht, wir haben hier was verschenkt eigentlich. Aber irgendwo stimmt's. Wir sind alle Bettler vor Gott. Nochmal aus dem dritten Brief von Antonius. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ist ja erst der zweite Punkt. Junge, Junge, ey. Also, er schrieb, ist es richtig, dass wir uns frei machen können durch seinen Advent, durch seine Ankunft. Das bedeutet, dass er uns durch seine Torheit weise macht, durch seine Armut reich. Durch seine Schwäche stärkt er uns und lässt uns allen die Auferstehung zukommen, indem er den zerstörte, der die Macht des Todes innehatte. Luther hatte diesen überraschenden Tausch den fröhlichen Wechsel genannt. Das ist es, was wir im Evangelium dieser Botschaft der Freude erleben können, ein Wechsel. Wir tauschen das Schlechte von uns ein gegen all das Gute von Gott. In einem Weihnachtslied: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, heißt es passend: Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Micha sagte die Geburt des Messias in Bethlehem voraus. Und so kam es auch. An Weihnachten feiern wir das Kommen des Messias, das Kommen des Retters der Welt. Was für eine Freude. Und zugleich, also wir schauen zurück vor Freude, und zugleich schauen wir auch voller Vorfreude auf das zweite Kommen Jesu. Dann wird er kommen, nicht als Retter, sondern als Richter der Welt. Dann wird er alles zurecht richten. Alle Ungerechtigkeit wird dann ein Ende haben. Aller Hunger und alle Ausbeutung, alles Lügen und Betrügen wird aufhören. So erinnert uns der Advent an die Freude über das erste Kommen Jesu und die Vorfreude über das zweite Kommen Jesu. Er wird dann für alle erlebbar der Friede sein. Und das ist jetzt zum letzten Punkt die Revolution. Kennt ja den Begriff friedliche Revolution. Ein unglaublicher Frieden. Es ist hier nicht ein bestimmtes Programm, sondern eine Person. Jesus selbst ist der Frieden. Er wird wie ein Hirte die Herde weiden und sie werden sicher wohnen. Und wir merken schon, manches hat sich damals in Bethlehem erfüllt und anderes steht noch aus, obwohl es hier so zusammengeht. Die Revolution Die friedliche Revolution, die ist in unseren Herzen. Das ist das Evangelium. Aber sie geht auch in unsere Hände, in die Tat. Also ich male es euch mal so. Hier ist die Krone, nicht vom Zahnarzt, sondern die Krone, die darstellt, Jesus ist der König. Und es ist sein Königreich, dieses Friedensreich, das gekommen ist. Und seine Freude und sein Frieden, der in unser Herz kommt und dann die Wunde heilt und auch das Loch füllt, die lässt uns nicht kalt, sondern die bewegt uns in die Welt hinein, dass wir etwas tun. So, das ist eine Hand. Jesus ist der Friede. So heißt es hier, er wird der Friede sein. Im Epheserbrief sehen wir dann, das ist Jesus. Ist er dein Friede? Auf einer Bildtafel in der Sophienkirche, der zerstörten ältesten Kirche von Dresden, heißt es, zu Bethlehem, das Auserkoren, wird Gottes Sohn, ein Mensch, geboren. Hier liegt der Grund von aller Heil, wohl dem, der dies sich macht zuteil. Wir müssen uns Jesu Frieden zuteil machen, zu eigen machen, sonst bringt er uns nichts. Wenn Jesus dein Frieden ist, kommt auch die Zufriedenheit mit deinen Umständen, deiner Lebenssituation, mit dem, was du besitzt, mit den Beziehungen, in denen du stehst. Wenn Jesus dein Frieden ist, dann heißt das, du bist versöhnt mit Gott. Du kannst dich auch mit dir selbst versöhnen. Die Angst, die Scham, die Schuld hat er auf sich genommen. Ich weiß, das sind manchmal Prozesse, aber er stößt das an. Viele von uns haben das erlebt. Jesus hat sie gerettet. So eine Rettung, so ein Reset, so eine Umkehrerfahrung, so eine neue Geburt, ein Neustart, kann aber nicht privat bleiben, kann nicht nur in meinem Herzen bleiben. Wenn man zufrieden in Christus geworden ist, dann geht es weiter. Wenn Jesus dein Frieden ist, kommt zugleich auch immer mehr die heilige Unzufriedenheit über das himmelschreiende Unrecht in der Welt. Dass Gott uns vergeben hat, führt ja nicht dazu, dass wir die Welt aufgeben und sich selbst überlassen, sondern dass wir uns auch für sie hingeben. Wie Jesus gesandt wurde, sind wir auch gesandt in die Welt. In einem anderen Lied heißt es, der Friede ist mehr als ein schöner Gedanke. Der Friede packt an und durchbricht jede Schranke. Das meine ich dann mit der friedlichen Revolution in den Herzen und Händen. Als wir auf der Weltkonferenz waren, der Menus in Indonesien, da ist mir seitdem ein Lied nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Das liegt an der Melodie, weil die so drängend, so warnend ist, so irgendwie so aufrüttelnd und auch, weil der Text so großartig ist. Also, true evangelical faith, da 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 da. Und auf Deutsch ein Text von Menno Simons. Wahrer christlicher Glaube wird nicht schlafen, denn er kleidet die Nackten und tröstet die Traurigen. Er gibt den Hungrigen Brot und beherbergt Verwundete. Er sorgt für die Blinden und Lahmen, die Witwen und Waisen zumal. So handelt der christliche Glaube. Die Wunden verbindet er gern und bietet zur Hilfe die Hand. So werden wir alles für alle sein. Im Überfluss ward uns gegeben, voll Dankbarkeit geben wir ab. So handelt der christliche Glaube, das Böse besiege durch Gutes, die Antwort auf Hass sei die Liebe. So können wir alles für alle sein. Auch in der Politik gilt der Frieden als das höchste Ziel. Das so sehen das Politikwissenschaftler. Und wir als Christen sollten für den Frieden beten, dass das Evangelium verkündet werden kann. Und natürlich sollten wir uns auch mit aller Kraft dafür einsetzen, dass es eine gerechtere, friedlichere und fröhlichere Welt gibt. Jesus, der Friedefürst, regiert nicht mit Gewalt, sondern durch sein Wort, durch seinen Geist, die beide auf ihn hinweisen. Durch unser liebendes Handeln und Beten, Bibel lesen, Gaben einsetzen, singen, in Gemeinschaft sein, Christus bezeugen, in Wort und Tat und vieles mehr ist Gottes Friedensreich mitten unter uns erfahrbar. Aber wir sind in dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen unseres Herrn. Er kam als Retter und er wird als Richter kommen. Das wird das große Finale, nicht der Weltmeisterschaft, sondern der Weltgeschichte sein. Dann wird Jesus sein Königreich aufrichten, für alle sichtbar. Dann wird sich Micha 5 völlig erfüllen, wie das hier heißt. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, christliches Leben ist der Anbruch des Letzten in mir, das Leben Jesu Christi in mir. Es ist aber immer auch Leben im Vorletzten, das auf das Letzte wartet. Okay, was meint er? Das Letzte? Jesus kommt wieder mit Macht, zu richten die Lebenden und die Toten. Sein Königreich ist dann für alle sichtbar und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Das meint er mit dem Letzten. Mit dem Vorletzten meint er unsere Zeit, unsere Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Aber Jesus ist schon bei uns alle Tage. Dann noch einfacher gesagt, wir sind so wie im Wartezimmer beim Arzt und wir warten auf den großen Arzt, dass wir endlich drankommen. Und während wir warten, lasst uns mit den anderen Patienten unterhalten. Lasst uns davon erzählen, wie uns der große Arzt schon geholfen hat und wie er auch anderen helfen kann, dass ihre große Wunde geheilt wird. Zum Schluss ein paar Ideen für euch, wie man sich an dieser friedlichen Revolution mit Herz und Hand beteiligen kann. Es gibt so Zettel für euch, Marlena verteilt sie für euch und ich habe euch da ein paar einfach so gemischte Ideen jetzt für Weihnachten aufgeschrieben. Was kann man machen, was kann man sich so überlegen? Eine Sache, Frieden ist ja nicht nur so ein Riesending, sondern es ist auch was ganz Schlichtes, Kleines. Shalom ist ja ein Gruß. Manchmal beginnt es schon damit, dass wir einfach in die manchmal so leeren und bitteren Gesichter in der Stadt den Menschen einen herzlichen Gruß sagen, auch wenn wir sie nicht kennen. Oder wenn ihr dann an Weihnachten zu Hause seid mit den Verwandten, die vielleicht nicht gläubig sind. Ein Vergleich, der mir gut gefällt, von einem Evangelisten aus England. Er sagt so, wir Menschen sind so wie ein Christbaum. Wir sind eigentlich abgeschnitten von dem, was uns Lebenskraft gibt. Und dann werden wir irgendwo hingestellt und wir können uns noch so toll schmücken und versuchen, aber am Ende landen wir alle auf dem Kompost. Also dieser Vergleich, ich finde es stark. Wenn ihr ins Gespräch kommt über den Tannenbaum, dann kann man so das beschreiben und dass wir eigentlich den brauchen, der der Lebensbaum ist. Oder eine andere Idee, das nennt sich die Evangeliumspfütze. Also, das heißt, ihr seid in einem Gespräch und ihr merkt, das Gespräch nähert sich irgendwie Themen, die passen zum Evangelium. Vielleicht etwas über den Wert, über Identität, etwas, wo jemand seine Schwäche offenlegt oder so. Und dann wie ein kleines Kind, das eine Pfütze sieht und sich sagt, jawohl, jetzt kommt die Pfütze. Ich fahre mit meinem Fahrrad nicht drumherum, so wie wir es manchmal machen in Gesprächen, dann reden wir doch drumherum, sondern jetzt gehe ich voll rein in die Evangeliumspfütze und jetzt bezeuge ich, wie mir der große Arzt hilft, mit diesen Dingen umzugehen. Voll durch. Okay, und dann sind hier noch viele andere Ideen. Merry Christmas, ein Schaf oder eine Ziege als Weihnachtsgeschenk. In einem Dorf in Afrika, schenken, also nicht sich selber oder anderen, sondern ganz woanders was schenken. Ne? Viele praktische Sachen, was mit Armut und Hunger und Ungerechtigkeit zu tun hat. Oder, das wäre was für mich, ein Essen mal fasten und die gesparte Zeit zum Beten nehmen und das gesparte Geld zum Spenden nehmen. So ist es auch in der Bergpredigt, diese Dinge hängen zusammen. Oder eben Kinderpatenschaft beginnen. Oder, das finde ich richtig hilfreich, es gibt eine App fürs Smartphone, Operation World App. Ist auf Englisch, aber es gibt es auch in deutscher Übersetzung. Und da kommt dann jeden Tag ein Land der Erde, wofür man beten kann. Wie geht es den Christen dort? Was kann man beten? Letztens war Venezuela, diese Woche war Venezuela da in der App. Ne? Okay, ein paar Tipps. Schaut es euch an auf den Zetteln, vielleicht ist was für euch, friedliche Revolution. Nochmal alle drei Punkte zusammengefasst. Jesus als der Frieden in Person ist die tiefste Lösung für die tiefsten Ursachen unserer Probleme. Und durch ihn läuft die weltweite friedliche Revolution der Herzen und Hände, bis er kommt. Und wir beteiligen uns daran. Amen. Genau, Antwort.